heute zum ersten Mal hier, um mit uns Gottesdienst zu feiern, hat noch keine Begrüßungstüte bekommen. Ist jemand da? Wenn Sie ganz mutig mal winken und mir das zeigen. Herzlich willkommen. Alexander, guckst du mal da hinten, die Dame. Herzlich willkommen. Ist noch jemand heute zum ersten Mal? Ganz kurz die Hand heben. Das wäre klasse, dann helfen Sie uns. Und dann gibt's noch ein Begrüßungsgeschenk. Okay, super. Ja, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Deswegen saß ich dann gestern da und habe Predigt geschrieben, während mein Mann gestern und heute und die nächsten 3 Tage ganz viel Heilung empfängt, damit er viel reden kann am Leiter Bevo. Amen, ne? So. Und ich habe den Herrn gefragt, Herr, was ist denn dran? Was machen wir denn? Und ich war, ja, Heilung kam dann so. Und dann dachte ich, es passt ja. Und deswegen ist unsere Predigt heute anders als unten angekündigt. Das Thema heißt, Heilung ist für heute, Heilung ist für dich. Kannst du dazu schon Amen sagen? Amen. Also eben dachte ich, als wir die Proklamation sprachen, stell dir mal selber die Frage, habe ich die vergangene Woche so gelebt, als ob ich das wirklich glauben würde? Ich kann das tun, was sie mir sagt. Ich habe das, wovon sie sagt, dass ich es habe. Allein die 2 Sätze reichen ja schon, dass wir uns am Kopf kratzen und denken, na ja, Iris, oder ja, guck mal auf dich. Wo habe ich das wirklich umgesetzt, die vergangene Woche? Aber wir wachsen darin, wir wachsen auch im Bereich Heilung. Und obwohl wir eine Gemeinde sind, die ja darin lebt und die auch mutig für Kranke betet, die, obwohl nicht 100% geheilt werden, immer weiter vordrückt in diese Richtung und Gott Raum gibt zu wirken, glaube ich, brauchen wir es immer wieder, dass wir auch das Wort aufnehmen, dass wir in die Bibel gucken, dass wir Denkmuster, die nicht der Bibel entsprechen, enttarnen und aufdecken, damit wir wirklich ja voll sind, voller Glauben und die Aufmerksamkeit des Himmels anziehen. Amen. Weil Jesus hat auch nicht jeden geheilt, der krank war vor 2000 Jahren. Er hat das getan, sagt er in Johannes, was er den Vater hat tun sehen, hat das gesagt, was er den Vater hat sagen hören. Am Teich Bethesda, da lagen viele und einer wurde geheilt. Ne? Auch im Alten Testament, wir haben das in einem Zitat in den Evangelien, da gab es viele Aussätzige, aber nur Naaman, eine Witwe, zu der der Prophet gesandt wurde. Und es ist unser Glaube, der dem Himmel den Kontaktpunkt liefert, damit Gott wirken kann. Wir erleben souveräne Heilung, das ist cool. Manchmal gehen Leute in den Gottesdienst und kennen Jesus überhaupt nicht und sie werden berührt und sie werden geheilt. Das ist stark. Aber Heilung kommt auf vielen Wegen und die Heilung aus Glauben ist eben die, die am häufigsten möglich ist und passiert. Und dafür haben wir Verheißungen in der Schrift. Und ich möchte auch gegen Ende der Predigt für Heilung beten, und zwar für konkrete Anliegen, ein bisschen anders, als wir das sonst tun, einfach um das effektiver zu gestalten. Und ich hab gebetet für den Gottesdienst und habe gesagt, Herr, ich verlasse mich ganz auf dich. Ich freue mich natürlich, wenn mein Mann hier ist und wenn er fit ist. Und das gibt mir auch so ein Stück Stärke, das ist heute nicht da. Aber dann hat Gott mir so einen Satz in mein Herz gepflanzt, der mir große Zuversicht gab. Er hat gesagt, ich komme selber. Das war wirklich sein Satz, ich komme selber. Und manches Mal geht's uns ja so. Es ist schön, dass wir einander haben. Wir bauen einander auf, wir ermutigen einander. Das soll so sein. Aber selbst wenn keiner da ist, er ist selber da. Versteht ihr? Und ich habe das gesehen und im Glauben angenommen, dass Gott heute Heilung schenkt in unserer Mitte. Glaubst du mit mir? Amen, Halleluja, danke. Ja, es gibt einfach extrem viele verschiedene Ansichten, unter Christen wohlgemerkt, zum Thema göttliche Heilung. Und ich weiß nicht, wo du so stehst mit Gott, wie lange du mit Gott gehst, wie lange du hier in der Gemeinde bist, aber es ist mir einfach wichtig, dass du die Wahrheit, dass dir die Wahrheit bewusst ist. Was gibt es da für Ansichten? Es gibt Christen, die sagen, die Zeit, wo Gott Menschen heilt, die ist vorbei. Dann gibt es Leute, die sagen, es ist vermessen, dafür zu beten. Das dürfen wir gar nicht. Das ist unverschämt. Dann gibt es Menschen, die reden oder schreiben sehr, sehr viel darüber, wie edel es ist, wenn chronisch kranke Menschen, behinderte Menschen, die gläubig sind, an Jesus festhalten. Und das ist edel. Und ich ziehe meinen Hut vor ganz vielen. Ich will das nicht klein machen. Aber Das ist nicht der Sinn von Krankheit. Und Gott hat die Leute auch nicht behindert oder krank gemacht. Versteht ihr? Es hat eine andere Quelle. Und es ist fantastisch, wenn diese Menschen trotzdem den Herrn preisen, den Herrn ehren. Und auch nicht jeder davon wird vielleicht gesund werden. Aber was ist denn dahinter? Ist es denn wirklich alles? Ist da das Ende der Segenslinie von Gott? Manche Leute sagen, du darfst nicht über Heilung predigen. Es gibt Leute, die haben uns das verboten mit Briefen und E-Mails und sonstigen Sachen. Die haben gesagt, das dürft ihr nicht machen. Weil wenn du dann Leuten Hoffnung machst und du betest für sie und sie gehen krank nach Hause, dann ist es ja schlimmer als vorher. Natürlich muss man seelsorgerlich und pastoral mit Enttäuschung umgehen und auch Leute vorbereiten. Wie, was ist denn, wenn es jetzt heute nicht Schnipp macht, wenn meine Nachbarin geheilt wird und ich mit dem Schmerz nach Hause gehe? Aber es hat ganz, ganz viel auch mit deiner Gottesbeziehung zu tun. Und die möchte Gott auf jeden Fall fördern und intensivieren. Und dann wird auch dein Kanal zur Heilung wachsen. Amen. Und wenn du nicht heute heil wirst, dann wirst du es nächste Woche oder morgen früh zu Hause. Oder in einem Jahr. Und ich sage Amen zu dem, was Bernd immer sagt. Das Schlimmste ist, du stirbst drüber. Und wenn du Christ bist, bist du dann bei ihm. Also wir haben nichts zu verlieren. Aber was ist denn, wenn wir anfangen, für Kranke zu beten und wir beten für 10 und einer schreit, ich habe keine Schmerzen mehr. Wie cool ist das denn? Aber wenn wir uns feige hinter Ängsten verstecken, die sagen, wir dürfen Menschen keine Hoffnung machen, dann sind wir Gott ungehorsam und geben ihm nicht den Raum, den er haben möchte. Und ich sehe, dass es mehr wird. Und ich sehe, je mehr wir beten, wird es auch automatisch mehr. Und ich bin bereit, mich zu blamieren. Ich weiß, als Bernd den ersten Heilungsgottesdienst anberaumt hat, damals in Hadamar vor vielen Jahren, ich wollte ihm das ausreden. Ganz echt, weil ich Schiss hatte, weil ich dachte, super, dann kommt einer im Rollstuhl und rollt im Rollstuhl wieder raus. Wie sieht das denn aus? Und Gott hat mir mal einen ganz einfachen Schlüssel gegeben und er hat mich total entspannt und an den erinnere ich mich immer wieder gerne. Gott hat zu mir gesagt, Iris, du bist verantwortlich für den Gehorsam. Meine Bibel sagt, legt den Kranken die Hände auf, ne, macht sie gesund, betet, salbt sie mit Öl und ich bin verantwortlich für die Heilung. Und habe ich gesagt, Herr, mit der Arbeitsteilung komme ich gut klar. Ne, das eine kann ich machen, das andere kann ich eh nicht bewirken. Aber wie oft habe ich es erlebt und darf ich es erleben und das ist so gewaltig zu sehen, Gott ist wirklich da. Wir glauben es, ich will nicht von dir reden, haben wir gesungen, als wärst du nicht hier. Gott ist hier. Und er möchte dich segnen heute Morgen. Was brauchen wir, um Heilung zu empfangen? Wir müssen fromme Lügen ablegen, habe ich mir notiert. Der Glaube kommt aus dem Hören, sagt Paulus in Römer 10, aus dem Hören des Wortes Gottes. Und ein Geheimnis, der Glaube an das Wirken des Teufels kommt aus dem Hören der Worte des Teufels. Das ist genau dasselbe Ding von der anderen Seite. Wenn wir Lügen hören und Lügen fressen, die Engländer sagen, man kauft die, to buy in oder so heißt das, gell? A lie. To buy in a lie. Ja. Und das ist wirklich so. Wir kriegen viele, viele Angebote und wir entscheiden, was wir einkaufen. Und manchmal ist es gut, Werbung auszuschalten, wenn du sparen willst. Gar nicht erst so gucken, gar nicht erst so manche Home-Shopping-Kanäle oder Zeitschriften oder Fernsehwerbung zu gucken. Ja, also das, was geschieht, kommt aus dem Glauben, entweder aus dem Hören oder aus dem Glauben und dem Hören der Wahrheit oder dem Glauben und dem Hören von Lügen. Paulus warnt uns davor in 2. Korinther 11, Vers 14, da spricht er von Leuten, die als geistliche Leiter auftreten, die aber eigentlich vom Teufel geschickt sind, von sogenannten falschen Aposteln, und erwähnt in diesem Zusammenhang in 2. Korinther 11, 14, und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Und manche Dinge sehen fromm aus, aber sie widersprechen dem Wort Gottes. Und das musst du wissen und darum solltest du deine Bibel kennen und solltest dich mit dem Wort auseinandersetzen, damit du nicht über den Tisch gezogen wirst, damit du die falschen 50er enttarnen kannst. Wie ist es am Supermarkt? Also mir passiert das nicht, aber manche Leute haben so große Geldscheine, 200 Euro oder so. Und wenn die dann damit bezahlen, was macht die Frau an der Kasse? Hilde, guck mal. Man nimmt die Hilde den Schein, hält den gegen das Licht und guckt, ob sie denkt, dass der 200-Euro-Schein echt ist. Und wenn dann beide Kassiererinnen denken, der ist echt, dann kann er damit bezahlen. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob deine Überzeugung mit der Bibel übereingeht und du vielleicht nicht gerade da zurechtkommst, dann frag doch mal einen Bruder oder eine Schwester, deinen Zellleiter zum Beispiel, der fest, wohlgemerkt, der fest im Wort ist, nicht irgendwen. Und sag mal, was hältst denn du davon? Ist das echt? Ist es vom Herrn? Oder soll ich das verwerfen? Wie ist das denn mit dieser Frage? Prüfen. Was aber viel wichtiger ist, als das Falsche zu kennen, ist es, das Original zu kennen. Weil wenn du weißt, wie echtes Geld aussieht, wo das Wasserzeichen und dieser Silberstreifen oder was das da alles ist, hingehört, dann weißt du auch sofort, wo etwas ist, was dich betrügen möchte, was dem zwar ähnlich sieht, aber was nicht die Wahrheit ist. Einen solchen falschen Geldschein, eine solche religiöse, fromm anmutende Überzeugung ist eben die, dass Christen glauben, Gott wird verherrlicht, wenn wir Krankheiten in Demut akzeptieren. Schon mal gehört, schon mal gesagt, schon mal dazu genickt. Ich war kürzlich wieder einkaufen, ich gehe halt ständig einkaufen. 5 Leute, die haben immer Hunger, da muss man immer einkaufen. Und die Frau an der Kasse nieste und der vor mir schnaufende, schwergewichtige Mann, der seinen Puls gerade maß und sagte, oh, hab ich wieder so viel Puls. Und die Frau nieste, sagte, oh, Schnuckelchen, du wirst krank. Er sagte, ja, ich werd krank. So, wer sitzt nächste Woche an der Kasse? Vielleicht nicht mehr die Frau, weil sie gekriegt hat, was sie geglaubt hat. Aber sie wissen es ja auch nicht besser. Aber du weißt es, du hast eine Bibel in der Tasche und du lernst sie immer besser kennen. Und auch heute Morgen lernst du, die Lügen zu enttarnen. Also du kannst das Neue Testament von vorne bis hinten durchlesen. Aber du wirst keine Stelle finden, wo steht, dass Gott verherrlicht wurde, dadurch, dass einer krank im Bett lag, blind war oder epileptische Anfälle hatte. Alle haben den Herrn gepriesen, als der Junge dann mit Schaum vom Mund sich dahin geschmissen hat. Wir müssen nicht den gesunden Menschenverstand immer ausschalten, wenn wir gläubig sind. Was hat Jesus gemacht? Jesus ist perfekte Theologie, sagt jemand. In Jesus sehen wir den Vater. Wie oft war Jesus krank? Wer weiß das? Also wenn wir vom Kreuz absehen, wie oft war er vorher krank? Nee. Wie viele Menschen, wie viele Berichte in den Evangelien haben wir, wo er Leute krank gemacht hat, damit sie in Demut die Krankheit nehmen und Gott verherrlichen? Wie viele? Markus, Matthäus, Lukas, Johannes, seid ihr sicher? Habt ihr es ganz gelesen? Seid ihr wirklich sicher? Was hat er stattdessen gemacht? Geheilt. Er hat ständig das Gegenteil gemacht. Wenn Jesus sagt, könnte es sein, wenn Jesus sagt, dass er den Willen des Vaters tut, dass er nur tut, was er den Vater tun sieht und nur sagt, was er den Vater tun, sagen hört. Könnte es sein, dass der Vater dann ganz wild darauf war, Menschen zu heilen und dass er es immer noch ist? Wäre das eine Option? Könnte sein. Matthäus schreibt in Matthäus 15,30, große Volksmengen kamen zu ihm, die Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich hatten und sie warfen sie ihm zu Füßen und er heilte sie, sodass die Volksmenge sich wunderte, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen und sie verherrlichten den Gott Israels. Wer wird verherrlicht, wenn wir krank da niederliegen, wenn wir leiden, wenn wir es schwer haben? Es ist nicht der Herr. Es ist der, der das Leben abziehen möchte. Lüge Nummer 2, falscher 50er oder 200-Euro-Schein Nummer 2. Gott macht dich krank, um dir etwas beizubringen. Ha, das ist doch mal eine coole Lehre. Die finden wir total super. Und wenn ich mir das vorstelle, dass Menschen das glauben, und stell mir dabei den Himmel vor und den Thronsaal vor, ich glaube, denen läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Gott macht dich krank, um dir etwas beizubringen. Ich glaube, die Engel Gottes stehen fassungslos links und rechts vom Thron, schütteln den Kopf voller Traurigkeit. Jesus, ist jetzt Spekulation, aber lass uns mal so rumdenken, um uns zu helfen. Ja? Jesus laufen die Tränen über die Wangen und er murmelt vor sich hin, wie in Lukas 18, wenn ich auf die Erde zurückkomme, werde ich überhaupt irgendwo Glauben finden? Ah. Es steht kein einziges Mal in meinem Neuen Testament geschrieben, dass Krankheit der Lehrer der Gemeinde ist. Nirgendwo im Wort Gottes steht geschrieben, dass wir Wahrheiten entdecken oder geistlich reifer werden, wenn wir Krankheiten, Schmerzen oder Gebrechen über uns ergehen lassen. Es gibt Menschen, die während sie krank sind, geistlich wachsen. Aber hey, es gibt auch Menschen, die während sie gesund sind, geistlich wachsen. Und es gibt Menschen, die während sie krank sind, bitter werden und ihr Herz vor Gott zumachen. Genauso wie es Gesunde gibt, die bitter werden und ihr Herz vor Gott zumachen. Krankheit ist nicht der Lehrer der Gemeinde. Die Bibel sagt in 2. Timotheus 3, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Nochmal zum Mitschreiben, wie werden wir korrigiert? Durch das Wort Gottes. Durch was werden wir gelehrt? Durch was sollen wir reif werden und heranwachsen? Durch das Wort Gottes. Was bekommen wir noch? Den Heiligen Geist. Er ist unser Lehrer. Und er will dich in die Wahrheit leiten. Also wenn du willst, dass der Herr dir was beibringt, musst du nicht im Nachthemd bei Frost auf der Wiese rumhüpfen, dir eine Erkältung einfangen und dich dann freuen, wenn es dich erwischt und sagen, jetzt kann ich vom Herrn was lernen. Ich meine, hallo. Okay. Damit ich was lerne, muss ich natürlich drin lesen. Geschlossene Schulbücher helfen nicht und geschlossene Bibeln helfen uns auch nicht. Du musst Zeit freischaufeln, um deine Bibel zu lesen, um sie zu studieren. Und wenn das noch nicht deine Gewohnheit ist, hey, heute ist ein neuer Tag, du kannst damit anfangen, man kann sie sogar abends lesen. Man kann sogar Andachtsbücher auch abends lesen. Ich bin so gedrillt auf morgens und ich habe jetzt ein Andachtsbuch, das lese ich immer abends vorm Einschlafen. Das geht beides, morgens eins und abends eins und nochmal in die Bibel geguckt, das geht. Also kannst du heute den ersten Tag deiner neuen Gewohnheit installieren und sagen, ab heute bin ich wieder dabei, täglich die Bibel lesen. Sprüche 4, Altes Testament, sagt, mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und, man möge es kaum glauben, heilsam ihrem ganzen Leib. Wenn das Wort Gottes Heilung bringt, wenn Jesus sagt, er ist das Wort, er ist das Fleisch gewordene Wort, wenn Jesus ständig Leute geheilt hat und keine krank gemacht hat, wenn die Bibel sagt, dass wir erzogen werden durch die Bibel und den Heiligen Geist, dann müssen wir doch sagen, das ist kein echter Schein, der mir hier untergejubelt wurde. Es ist nicht so, dass Gott mir mit Krankheit etwas beibringt. Nächste Behauptung, manchmal ist Krankheit ein versteckter Segen, ist verwandt mit den anderen beiden von eben. Ist ein versteckter Segen. Und der einzige Moment, wenn wir aufrichtig sind, wo Leute das glauben, ist vielleicht in dem Moment, wo sie in der Gemeinde sind mit religiösen Leuten und denken, Krankheit ist ein Segen. Den Rest der Zeit, sobald die nach Hause kommen, spätestens am Montagmorgen, verbringen die damit, um zu versuchen, die Krankheit wieder loszuwerden. Krankheit ist ein Segen, dann nehmen die Schnupfenspray, dann nehmen die Medizin, dann gehen die zum Arzt, dann handeln die quasi konträr zum Willen Gottes. Du dürftest in kein Krankenhaus gehen und keinen Arztbesuch mehr machen, wenn du denken würdest, Krankheit soll dich segnen. Warum machen Leute das? Weil eigentlich jeder weiß, dass Krankheit kein Segen ist. Selbst sein Schnupfen ist gegen das Leben gerichtet. Er drückt dir die Atemwege ab, der blöde Schleim. Ja, das ist nicht von Gott. Jesus ist das Leben. Gott ist das Leben. Gott hat uns in Perfektion geschaffen. Und Krankheit ist erst nach dem Sündenfall durchgebrochen. Wenn Gott im Alten Testament, in 5. Mose 28, seine zwei großen Listen präsentiert, wisst ihr, welche Listen das sind? Der Segen und der Fluch. Genau. In welcher Liste steht denn die Krankheit? In der zweiten? Das ist der Segen, oder Eva? Im Fluch? Seid ihr sicher? Habt ihr das auch kürzlich erst nachgelesen? Seid ihr wirklich sicher? Wenn Gott in seinen zwei Listen schon vor Jesus mit dicken Überschriften Segen und Fluch, wenn Gott die Krankheit auf die Seite vom Fluch schreibt, was könnten wir daraus schlussfolgern? dass es kein Segen ist, der Mann lehrt in der Jugendbibelschule. Hey, der ist sich nicht zu schade, einfache Wahrheiten auszusprechen. Dass Krankheit ein Fluch ist und dass Gott es eigentlich gar nicht will. Was sagt denn das Neue Testament? Warum ist Jesus gekommen? Galater 3. Er ist am Kreuz für uns zum Fluch geworden, damit wir den Segen Abrahams erben können. Wenn Gott in seinen zwei großen Listen, Segen und Fluch, Krankheit in den Fluch einsortiert und Jesus gekommen ist, um zum Fluch zu werden, damit die zweite Liste nicht mehr wirksam ist für uns, könnte das bedeuten, dass Gott Krankheit gar nicht so cool findet? Okay, super. Meine Schwiegermutter glaubt's. Das ist doch schon mal was, oder? Halleluja. Jesaja 53, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber meine Sehnsucht ist es, dass Jesus alles bekommt, wofür er am Kreuz so teuer bezahlt hat. Dass er alles bekommt. Und wenn er geblutet hat und wenn er gestorben ist, zur Vergebung meiner Sünde und deiner Sünde und zur Heilung meiner Krankheit und deiner Krankheit, dann ist es meine heilige Pflicht, ihm die Gelegenheit zu geben, zu kommen mit der Kraft des Geistes, zu wirken und Heilung freizusetzen. Amen. Ja, Gott heilt heute nicht mehr. Möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, habe ich am Anfang schon mal erwähnt. Das ist eine Lüge, die ist auch populär in vielen religiösen Kreisen. Aber in der Bibel stehen Sachen wie, ich bin der Herr, der dich heilt. Und das Wort Heil im Neuen Testament bezieht sich auf Errettung, aber es bezieht sich auch auf Gesundheit. Und wenn Jesus in Markus 16 sagt, dass als Zeichen denen, die da glauben, Folgendes folgt, Kranken werden sie die Hände auflegen, sie werden sich wohl befinden. Dann könnte es sein, dass das immer noch gilt. Und wenn du glaubst und Menschen die Hände auflegst, dann werden sie gesund werden. Eine nächste Lüge, und die ist auch sehr, sehr populär. Das ist so die, kennt ihr dieses Lied? Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see, que sera, sera. Niemals wieder singen, ab sofort gestrichen von der Hitliste. Was sein wird, wird sein, das Schicksal, es kommt, wie es kommen muss, alles hat einen Sinn. Dass die junge Mutter von 4 Kindern mit 35 an Krebs verreckt, hat einen tiefen Sinn vom Herrn und der Herr hat sie heimgeholt. Ich könnte laut schreien, wenn ich sowas lese oder höre, weil es einfach nicht biblisch ist, weil es nicht der Gott ist, den ich kenne. Manche Schlachten verlieren wir, manche stirbt, für den wir gebetet haben, aber es war trotzdem nicht der Herr. Wir müssen nicht alles begreifen und nachvollziehen, aber wir müssen wissen, was Gottes Wille ist. Im Himmel werden wir die Antworten bekommen auf die vielen Fragezeichen. Gottes vollkommener Wille für dein Leben ist Heilung oder viel besser noch göttliche Gesundheit, dass du gar nicht krank wirst. Und wenn wir wollen, dass Gottes Wille in unserem Leben geschieht, dann müssen wir mit Gott zusammenarbeiten. Dann musst du vielleicht die Zigaretten mal wegschmeißen irgendwann oder andere Dinge oder über deine Esserei mal nachdenken. Und vielleicht auch andere Gewohnheiten, die du hast, verändern. Das kann sein. Und du musst dem Herrn den Zugang schaffen zu deinem Leben, damit der Dieb dich nicht länger bestehlen kann. Die Bibel sagt, wir haben Autorität über alle Macht des Feindes. Die Bibel sagt, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. In der Apostelgeschichte steht, dass Jesus wohltat und alle, die geheilt waren, die von wem? Vom Teufel überwältigt waren. Manche Krankheiten im Neuen Testament, so ein Drittel der Heilung ungefähr, finden wir es dämonischen Ursprungs. Und auch dafür müssen wir keine Angst haben, weil das steht auch in der Liste von Markus 16 und an vielen anderen Bibelstellen, dass wir Dämonen austreiben. Und da musst du kein Primborium draus machen. Wenn der Mensch sich dem Herrn ausliefern will, dann kannst du das einfach mit einem ganz sachlichen Gebet in deiner normalen Stimmlage tun. Dann kannst du Autorität ergreifen oder die Person selber ist noch besser und kann sagen, hey, du Geist der Krankheit, du verlässt mein Leben. Noch eine Lüge. Manchmal ist es Gottes Wille, dass Menschen jung sterben. Es gibt Leute, die sterben vor ihrer Zeit. Und auch die Tage las ich wieder in der Zeitschrift, die wir bekommen. Da ist ein Pastor gestorben, der war Ende 40. Ein farbiger Mann, aus, ich weiß nicht mehr, wo er her war. Gemeinde in Deutschland, aber mehrere Kinder. Und da stand dann auch unter seinem Foto, der Herr hat ihn heimgerufen. Und ich habe gedacht, nein, hat er nicht. Hat er nicht. Der holt er nicht mit Ende 40 von seiner Familie weg. Da hat er noch einen Job zu tun. Da ist eine Schlacht verloren gegangen. Und es ist traurig. Langes Leben. Zwei Listen. Welcher Liste von Gott steht das lange Leben? Beim Segen oder beim Fluch? Wer hat's gelesen? Beim Segen. Was ist das erste Gebot mit einer Verheißung? Ehre deine Eltern, damit du kurz lebst auf Erden und dir der Segen eines maximal 30-jährigen Daseins vergönnt wird. Wie doof muss man sein? Wie viele schräge theologische oder christliche Bücher muss man gelesen haben? Und es gibt viele. Sortier sie aus, schmeiß sie weg, verschenk sie nicht, klopf sie in die Tonne. Habe ich schon gemacht. Es stand schon auf dem Buch Heilung drauf, wo Heilung gar nicht drin war. Habe ich in die Tonne gekloppt und ich bin vorsichtiger geworden, was ich lese. Gott liebt es zu heilen. Gott liebt es, seine Kraft zu erweisen. Und Gott ist unser Arzt. Er tötet nicht Mütter von kleinen Babys und er ist auch nicht der Urheber vom plötzlichen Kindstod. Eine Freundin von mir, meine Schulfreundin, meine beste Freundin aus Schultagen, hat ihr Baby so verloren. Ich habe da Gott nicht drin gefunden. Das war nicht seine Handschrift. Das hat ein anderer gemacht. Dass sie sich nachher für Gott entschieden haben, die Eltern, dass es sie bewegt hat, über die Ewigkeit nachzudenken, das war die Handschrift des Heiligen Geistes. Und da passt der Spruch, den ich auch so gerne mag. Gott macht aus Mist Dünger, aber Gott macht keinen Mist. Den machen allenfalls wir oder der Feind. Gott macht keinen Mist. Er kann Dinge verwandeln, das stimmt. Und manche schwere Sache wird auch uns nicht erspart bleiben, aber Gott ist immer bemüht, dich zu segnen und dir zu begegnen mit seiner liebenden Hand. Sprüche 3, Vers 1 und 2. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Das wünscht sich der Herr für dich und für mich. Wie war das, Angelika? Jung sterben in hohem Alter, ne? Das war's, ja. Jung sterben in hohem Alter, Amen. Okay, Lügen können dich von Heilung fernhalten, aber auch persönliche Blockaden können dich von Heilung abschneiden. Was könnte das sein? Zum einen natürlich Unglaube aufgrund falscher Lehre oder anderer Dinge. Entmutigung, die in deinem Herzen groß geworden ist. Es kann natürlich auch die Sünde sein, an der du festhältst und Gott kommt einfach nicht durch, weil du die andere Tür zu weit geöffnet hast. Frag den Herrn, such ihn, ob was zu klären ist. Aber wenn du dann auch zu keinem Ergebnis kommst, dann gib auch Ruhe. Es gibt auch das andere Extrem. Es gibt liebe Christen, die chronisch krank sind, die zerfleischen sich selber. Und wo ich dann sage, liebe Schwester, ich kenne dich so ein bisschen und du hast dein Herz offengelegt. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, dass die Heilung noch nicht da ist. So, es gibt auch einen Punkt, wo man dann echt einhalten muss, damit man nicht unter Verdammnis gerät. Aber suche Gott und frag ihn, wo ist vielleicht eine Blockade da? Vergebung. Ich hatte die große Freude, in Karlsruhe zu sein, war das letzten Sommer, und wir hatten mit Daniel Müller und seiner Frau ein Mittagessen und wir haben uns auch unterhalten. Sie haben ja auch viel, erleben viel im Bereich Heilung und haben einen großen Dienst. Und er sagt, das meiste, was sie sehen, dass Leute nicht durchbrechen, das liegt an Unversöhnlichkeit. Das liegt daran, dass Leute nicht vergeben, dass sie Bitterkeit festhalten, dass sie Kränkungen festhalten und dass Gottes Kraft nicht fließen kann, weil sie einfach nicht bereit sind, da das Richtige zu tun und dem Wort zu folgen. Paulus schrieb in 2. Korinther 2, wenn ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich. Denn auch ich habe, was ich vergeben habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Christi, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. als ich das las, bin ich an diesem Bibelvers hängen geblieben, war Teil meiner Tageslese. Und ich dachte, vor dem Angesicht Christi heißt für mich zweierlei, meine Interpretation. Heißt zum einen in Ehrfurcht und Respekt vor Gott. Weil ich weiß, ich habe die heilige Pflicht zu vergeben, habe ich vergeben vor dem Angesicht Christi. Heißt aber für mich auch zweitens, dass die Gegenseite, der Verursacher der Verletzung, der Kränkung oder des Schadens vielleicht gar nicht um Vergebung gebeten hat. Auch dann kann ich vergeben, kann ich loslassen, kann meinen Groll und kann auf mein Recht auf Rache verzichten und kann sagen, ich vergebe der Person das und das, ich lasse das los. Versöhnung, dazu braucht es zwei. Ja, das heißt nicht, dass ich jetzt der dickste Freund von dem anderen werde. Dazu müsste er sich wirklich bei mir entschuldigen, dann ist die Beziehung auch wiederherstellbar und dazu müssen es beide wollen. Das impliziert Vergebung nicht automatisch. Vergebung heißt nur, ich lasse das erlittene Unrecht zu und überlasse Gott die Gerechtigkeit, die Rache. Mein ist die Rache, sagt der Herr. Und es ist nicht mein Job, dahinterher zu jagen. Und warum macht Paulus das? Damit der Teufel uns nicht übervorteilen kann. Wenn du nicht vergibst, wenn du diese Entscheidung triffst, dann sitzt du in einem Gefängnis, zu dem kein Pastor der Welt den Schlüssel hat. Niemand kann dir helfen. Niemand kann dir die Hände auflegen und kann irgendwas durchbrechen. Alleine du steckst den Schlüssel ins Schloss und schließt die Tür auf und sagst, Herr, komm wieder rein. Und das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von großer Stärke. Und Gott wird dir begegnen, wenn du das tust. Darum haltet nicht fest an Unversöhnlichkeit. Vergebt euren Eltern, vergebt euren Geschwistern, vergebt Menschen auf der Arbeit, Leute, die euch wehgetan haben. Ja, mein dritter und letzter Punkt ist, was mache ich denn, wenn es nicht gleich passiert, wenn es länger dauert? Vielleicht hast du schon eine Weile eine Krankheit, du stehst immer treu auf, wenn wir es hier aufrufen, vielleicht warst du da schon bei oder du warst vorne zum Beten, aber es ist immer noch da. Was ist denn dann zu tun? Als erstes ist ganz, ganz wichtig, sei dir sicher, Gott hat dich nicht im Stich gelassen. Gott hat dich nicht weniger lieb als den anderen. Er kann sich selber gar nicht untreu sein und gegen seine Verheißung handeln. Auch ist ihm bei dir nicht gerade die Puste ausgegangen oder die Kraft zu heilen. Das ist auch nicht der Grund. Aus irgendeinem Grund ist es noch nicht bei dir gelandet. In Johannes 5, die Geschichte habe ich eben schon mal angerissen, ist die Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Das steht in Johannes 5, Vers 1. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es war aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge kranker, blinder, lahmer, dürrer. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. 38 Jahre. Ich bin nicht viel länger auf der Welt. Knapp, bald wären es 3 Jahre länger als 38. So lang war der Mann krank. Fast 4 Jahrzehnte. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Hätten wir doch uns gar nicht getraut, oder? 38 Jahre im Rollstuhl, meinetwegen, kommt die Frau zu dir zum Gebet in deine Zelle oder wie auch immer im Gottesdienst. Würdest du so eine Frage stellen, willst du gesund werden? Können wir uns ausmalen, was ein Mensch, der 38 Jahre so lang und so schwer krank war, durchgemacht hat? Wie viel Enttäuschung der erlebt hat? Aber Jesus stellt ihm diese Frage. Er macht sich scheinbar gar keinen Kopf über die möglichen Verletzungen und Kränkungen, die daraus erwachsen könnten. Sondern scheinbar will Gott der Vater diese Frage gestellt haben. Dann kriegt er eine interessante Antwort. Der Kranke beantwortet nicht wirklich Jesu Frage. Habt ihr den Dialog noch so im Hinterkopf? Der sagt nämlich stattdessen, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Das heißt, er ist irgendwie gehbehindert. Er kann sich nicht fortbewegen wie ein gesunder Mensch. Mehr erfahren wir über seine Krankheit nicht. Man könnte so ein bisschen bisschen den Anklang hören von, die anderen sind schuld, ich bin halt eine arme Wurst, keiner unterstützt mich und darum habe ich keine Chance, geheilt zu werden. Hat Jesus nach Chancen gefragt? Nein. Jesus hat nur interessiert, was willst du? Willst du gesund werden? Willst du geheilt werden? Der Mann war so fixiert auf diesen einen Weg von Gott Heilung zu empfangen, dass die Option, es könnte anders zu ihm kommen, gar nicht auf seiner Festplatte war. Aber was macht Jesus? Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Müssen wir manchmal auch tun. Im Lukas gibt es so eine ähnliche Stelle und da steht in der englischen Bibel, rise up and take thy couch. Also manch einer von uns muss auch manchmal seinen Hintern von der Couch runterkriegen und im Glauben aufstehen, nicht nur, weil er krank ist, sondern weil du dich hast hängen lassen. Steh auf! Und was macht der Mann? Er wird gesund, er nimmt sein Bett auf und ging umher. Er war vielleicht so knapp daneben, dass er es hätte verpassen können. Und wenn du entschlossen bist, deine Heilung zu empfangen und wenn es noch nicht gleich passiert ist, dann mach doch mal die Scheuklappen weg und sei offen für verschiedene Optionen. Wenn es nicht im Gottesdienst durch Handauflegung passiert oder durch ein Wort der Erkenntnis, vielleicht passiert es, wenn du dir Bibelstellen rausschreibst und sie proklamierst, das Wort in deinen Mund nimmst und aggressiv und initiativ einfach sagst, ich werde gesund, Feierabend. Und ich höre nicht auf, das auszusprechen, bis ich es empfangen habe. Vielleicht ist das Gottes Methode der Wahl in deinem Fall. Weil du bist schon ein bisschen größer, den Schnuller hat der Herr dir weggenommen und weggeworfen und sagt, jetzt nimmst du das Gäbelchen in die Hand und kannst schon selber essen und kauen kannst du auch schon ganz alleine. Vielleicht ist es so. Sei offen für verschiedene Wege. Ich habe die Tage darüber nachgedacht, was es heißt, werdet wie die Kinder. Werdet naiv. Und ich hatte jemand in der Beratung, und neuerdings machen wir das ja so-so-like, das lernen wir alle noch kennen, so betenderweise, da machen wir selber gar nicht mehr viel, sondern lassen den Herrn die Arbeit machen, das macht viel mehr Spaß und ist auch weniger anstrengend. Und dann habe ich noch zu meinem Gegenüber gesagt, vertrau dem Herrn, dass er dir auf jede Frage eine Antwort gibt, wenn wir dem Heiligen Geist jetzt eine Frage stellen. Wisst ihr, wer die Ermutigung eigentlich nötig gehabt hätte, war ja ich. Weil ich irgendwie gerade so innerlich dachte, hoffentlich kommen wir an dem Punkt weiter. Dann haben wir dem Heiligen Geist eine Frage gestellt und dann kam nicht wirklich was. Und ich dachte, super, jetzt haben wir keine Antwort. Aber dass nichts kam, war die Antwort. Versteht ihr? Nichts kann auch mal die Antwort sein. Und erst als meine innere Verzweiflung wieder gesunken war und ich dachte, der Heilige Geist ist immer noch in meiner Küche mit dabei, habe ich auf einmal zu ihr gesagt, weißt du was, das ist die Antwort. Da ist nichts. Oh, sagt sie, stimmt, da ist nichts. Das ist die Antwort. Oh, habe ich gedacht. Also, manchmal sind wir zu schlau, zu intelligent, zu sehr am Analysieren und am Überlegen. Und wir verpassen Gott. Und er war schon da. Vor ein paar Tagen wollte jemand was bei mir abholen. Ich gucke jetzt niemanden an. Und das war ein bisschen schwierig. Ich hatte Elternabend. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich lege das unter die Laterne auf der Fensterbank. Wer schon bei uns zu Hause war und aufmerksam beobachtet, weiß, Trümpers haben auf dem Weg zu ihrer normalen Haustür 2 Laternen. 2 Laternen. Das andere ist die Bürotür, da gibt's keine Laternen. Erste Laterne direkt hinterm Tor, 2. Laterne neben der Haustür auf der anderen Fensterbank. Ich habe dann gesagt, unter der grauen Laterne lege ich's hin. Ja, weiß ich, kein Thema, weiß wo das ist, super, vielen Dank. Als dann der Hund an dem Abend nicht aufhörte zu bellen und ich merkte, dass jemand verzweifelt in meinem Hof etwas suchte und ich auch schon längst vom Elternabend wieder zu Hause war, haben wir dann gemeinsam festgestellt, dass der liebe Mensch unter der weißen Laterne neben der Haustür gesucht hat und dabei 3 Meter weiter vorne schon an dem begehrten Ziel vorbeigerauscht war. Versteht ihr? Und so ist es manchmal mit Gott auch. Gott sagt, Susan, unter der grauen Laterne ist deine Gebetserhörung. Und vielleicht prescht sie vorbei, Laterne, weiß oder grau, vergessen und sucht und sagt, Gott hat mich im Stich gelassen. Dabei war die Antwort schon 3 Meter weiter vorne da. Versteht ihr, was ich sagen will? Also ich interpretiere irgendwie alles, was so in meinem Alltag passiert und versuche zu lernen. Weil die Weisheit schreit auf der Straße, sagt die Bibel. Sie schreit. Und du kannst überall Dinge entdecken, wo der Heilige Geist dir was zeigt. Und wenn es nicht da liegt, dann mach doch nicht die Schlussfolgerung, Gott hat mich im Stich gelassen. Gott hat sein Versprechen nicht gehalten, mir die Papiere unter die Laterne zu legen, sondern überleg doch mal, wo könnte dein Denkfehler liegen? Vielleicht suchst du an der falschen Stelle und vielleicht ist deine Heilung auf einem anderen Weg zu dir. Und eine Entscheidung, die ich getroffen habe und die ich beschlossen habe, immer wieder zu treffen, ist, egal was passiert, mir oder anderen oder meiner Familie, egal welche Dinge da sind, die ich nicht verstehe, ich habe mich entschieden, niemals an der Güte Gottes zu zweifeln. Gott ist gut. Und wenn mir etwas so vorkommt, als wäre er nicht gut, dann habe ich die falsche Laterne erwischt. Dann bin ich irgendwie vorbeigerauscht. Dann habe ich in meinem Eifer oder in meinem Suchen etwas verpasst. Dann muss ich vielleicht nochmal 3 Meter zurückgehen und zu merken, Gott war schon da und meine Antwort ist bereit. Versteht ihr? Gott ist gut. Lasst uns doch miteinander bitte aufstehen und einfach auch reagieren auf das, was wir jetzt angeschaut haben. Und ich werde einfach laut beten, werde Entscheidungen vorbeten. Und wenn dich das betrifft, dann sprich doch im Herzen oder gerne laut dein Amen dazu. Und Vater, wir möchten als Gemeinde vor dich kommen heute Morgen. Wir möchten dich preisen dafür, dass du gut bist. Du bist die Liebe selbst. Du hast deinen einzigen geliebten Sohn geopfert, damit wir wieder zu dir kommen können, damit wir nach Hause kommen können, damit wir gerettet werden, damit wir Vergebung empfangen können und Heilung empfangen können. Und Herr, wir möchten dich um Vergebung bitten heute Morgen, wo wir Lügen geglaubt haben. Lügen, dass Krankheit von dir ist, dass du uns was beibringen willst dadurch. Da, wo wir Dinge, die der Teufel verursacht haben, dir zugeschrieben haben, Herr, da vergib uns. Herr, wir wollen dein Wort so nehmen, wie es ist. Und wir wollen nicht zweifeln an deinem guten Willen für uns. Und wenn schon wir, die wir böse sind, unseren Kindern gute Dinge geben, wenn sie uns darum bitten, wie viel mehr, Vater, wie viel mehr wirst du deinen Kindern Gutes geben, wenn sie dich darum bitten? Herr, wir wollen nicht zweifeln an deiner Güte und wir legen jede Lüge ab, die wir im Bereich Heilung und Segnung geglaubt haben, die uns heute Morgen bewusst worden ist. Wir legen diese Lügen ab und wir nageln sie ans Kreuz. Und Heiliger Geist, wir möchten dich einladen, ich möchte dich einladen, dass du jedem Einzelnen jetzt begegnest und dass du uns einfach Dinge zeigst, wo wir falsche Gedankenmuster, falsche Strukturen in unserem Kopf gehabt haben. Und Heiliger Geist, wir möchten dich auch fragen, wem muss ich noch vergeben, Herr? Wer ist da noch, wo in meinem Herzen nicht Freiheit und Liebe regiert, sondern Groll und Ärger? Wo rechne ich Menschen Dinge noch an, Herr? Wo muss ich loslassen und vergeben? Herr, zeig mir das gerade jetzt. Herr, welche Verletzung muss ich noch loslassen? Wo hat Bitterkeit Wurzeln gefunden in meinem Herzen? Herr, ich möchte mich entscheiden, heute Morgen wirklich das loszulassen. Ich möchte mich entscheiden, zu vergeben heute Morgen. Ich lasse los jedes Unrecht, jede Kränkung, jeden Schaden, der mir zugefügt wurde. Herr, ich lasse auch jedes Hadern los mit dir, wo ich es nicht verstanden habe, dass Dinge passiert sind. Ich lasse los mein Recht auf Rache und Vergeltung. Und ich vergebe von ganzem Herzen. Und ich entscheide mich, Gott, dir heute Morgen neu zu vertrauen, mich neu in deine Arme zu werfen und zu wissen, dass wenn du Christus geschenkt hast, wie wirst du uns mit ihm nicht auch alles andere schenken, Herr? Herr, wie können wir zweifeln an deiner Güte angesichts von Golgatha, angesichts des Kreuzes? Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, uns heute Morgen neu zu erfüllen. Und wenn du das möchtest, dann streck doch deine Handflächen so nach oben und sag ihm das. Erfüll mich neu heute Morgen, Heiliger Geist. Komm und berühre mich. Segne mich. Ich brauche dich. Begegne mir. Halleluja. Und ich glaube, dass Gott auch jetzt noch Heilung freisetzen möchte. An diesem Punkt des Gottesdienstes. Ich habe auf Zeugnisse verzichtet, aus Zeitgründen. Ich habe mir Gedanken gemacht, vorher mache ich das oder lasse ich das sein. Und Susan hat das wunderbar aufgelöst. Sie hat einfach in der Lobpreiszeit Zeugnis gegeben. Und das war super. Dachte ich, Gott, das hast du schlau gemacht. Und ich habe Glauben, dass Gott auch Menschen berühren möchte. Von den Dingen freisetzen möchte, von denen er sie freigesetzt hat. Denn ihr Zeugnis ist deine Prophetie. Ihr Zeugnis ist dein, hey, wenn die Susan ein Bonbon gekriegt hat, dann krieg ich auch eins, Vater. Und wenn du mit Depressionen zu kämpfen hast, dann streck dich aus jetzt und sag, Herr, ich auch. Ich auch. Freiheit in Jesu Namen. Freiheit in Jesu Namen. Freiheit in Jesu Namen. Von jeder Depression und Bedrückung. Und wenn du mit Asthma zu tun hattest, Halleluja, wenn du mit Atemnot zu tun hattest, dann leg deine Hand auf deine Bronchien, auf deine Lunge und sag, Herr, ich auch. Wenn Susan, dann ich auch. Wenn sie den Schokoriegel kriegt, dann ich auch, Vater. Es gibt kein Ansehen der Person und das, was du einmal getan hast, wirst du wieder tun. Du bist der Herr, unser Arzt und du hast gerade jetzt Sprechstunde und wir preisen dich für Heilung. Und ich habe noch Glauben für zwei Dinge, die mir kamen in der Vorbereitung. Das eine sind Gelenkerkrankungen. Da haben wir ja eine besondere Salbung, da passiert besonders viel. So, wenn du mit irgendeinem Gelenk Schwierigkeiten hast, Verschleiß, Schmerzen, irgendwas, dann streck dich jetzt einmal mehr nach deiner Heilung aus und sag, Herr, ich auch. Und wenn du gerade jetzt Schmerzen hast, dann streck dich auch aus. Das ist das Zweite, was ich gesehen habe. Und sag, Herr, ich auch. Und egal, was du sonst noch hast, sagst ihm, Herr, ich auch. Und halte fest und wirf dein Vertrauen nicht weg. Das war eine Bibelstelle von Grace eben, die passt auch für Heilung. Da war einer, der hat tief gegraben und kurz vor dem großen Diamanten hat er den Meißel weggeworfen. Wie schade. Gib nicht auf, halte fest. Setz Gott kein Limit. Dein Durchbruch kommt. Vertrau ihm einmal mehr, vertrau ihm neu. Seine Sehnsucht, dich zu berühren, ist so gewaltig. Halleluja. Und Geist Gottes, ich bete, dass du durch die Reihen gehst, dass du uns berührst heute Morgen. Dass du Heilung schenkst, dass wir die nächsten Wochen Zeugnis über Zeugnis hören. Was du heute, was du unter der Woche, was du in den letzten Wochen getan hast. Wir ehren dich, wir lieben dich. Und egal, wer uns verbietet, über Heilung zu predigen oder dafür zu beten. Herr, wir tun, was dein Wort sagt. Und wir sehen, was dein Wort sagt. Dass du dein Wort bestätigst durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Und Herr, wir sind stur, wir sind hartnäckig und wir bleiben dran, Herr. Wir lassen nicht los, so wie Jakob. Wir lassen nicht los, bis der Segen uns gehört, Herr. Halleluja. Und währenddessen preisen wir dich. Mit und ohne Schmerz. Mit oder ohne Symptome, wir preisen dich und wir weigern uns, an deiner Güte zu zweifeln. Denn das ist die Wahrheit, dass du gut bist und nur gut. Du bist der Vater des Lichts und jede vollkommene Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von dir. Halleluja. Und wir ehren dich als unseren guten Gott. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Und ich möchte noch ein Gebet vorbeten, bevor wir zum Abendmahl weitergehen. Ein Gebet der Hingabe. Bleib doch bitte stehen. Der Hingabe an Jesus. Vielleicht bist du hier oder sind sie hier und das ist ganz weit weg. Und mit Gott sprechen und Antwort erwarten und Heilung erwarten ist was ganz Fremdes. Dann lade ich ein, mir ein Gebet nachzusprechen. Und das größte Wunder, noch größer als körperliche Heilung, so wundervoll das ist, so Gott zu erleben. Das größte Wunder, was es gibt, ist, wenn ein Mensch Kind Gottes wird. Wenn ein Mensch zu Jesus geht und sagt, vergib mir meine Lebensschuld. Und jeder Mensch hat in Gottes Augen versagt. Jeder hat gelogen, geklaut, was raubkopiert. Die Eltern waren nicht geehrt. Es ist keiner vollkommen. Niemand ist perfekt. Das ist einfach die Wahrheit. Niemand ist heilig nach Gottes Maßstab. Aber das Coole ist, wir müssen uns nicht verkriechen vor Gott, sondern wir dürfen kommen zu Gott und Gott sagen, vergib mir. Und Gott hält dir dann keine Moralpredigt und stößt dir seinen Zeigefinger in den Bauchnabel und sagt, na, auf dich habe ich ja schon lange gewartet. Sondern er steht da, er macht seine Arme auf und er sagt, herzlich willkommen zu Hause. Und wenn das für dich dran ist, heute Kontakt zu Gott aufzunehmen zum ersten Mal oder auch wieder neu, dann lade ich dich ein, mir nachzubeten. Und jeder kann es nachbeten, weil es bringt nur Segen. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich bitte dich heute, vergib mir meine Sünde und reinige mein Herz. Du sollst mein Herr sein, von heute an und bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Und wenn du oder sie das heute zum ersten Mal gebetet haben oder du das als Hingabe wieder neu gemacht hast, dann komm doch während dem Abendmahl zum Wolfgang und zur Silvana, dass sie dich einfach noch kurz segnen können und bei Bedarf dir auch noch was mitgeben können.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.